Ich nehme an, das Lied hieß nicht Samt und Seide, richtig? Ihr heißt Samt und Seide.
Das Lied ist auch nicht von uns.
Okay, das, gut. Ich darf, okay, gut. Aber das hatte ich überlegt während des Songs. Und versucht kurz Schluss zu folgern, dass ihr Samt und Seide heißt. Wie schön. Schöner Titel. So, ich lese was. Du hast schon was aufgeschlagen? Also ist das dein Wunsch? Deine Wunschstelle? Okay. Seite 17. Ich dachte, es hatte schon irgendeinen Grund, dass du es aufgeschlagen hast. Also wir können auch.
Stand ganz oben.
Wir können auch. Achso. Wir können auch Wunschtextstellen machen. Ich weiß nicht. Ich habe ein paar.
Das ist schon super so.
Findest du?
Bin ich mir sicher.
Ich würde doch lieber Seite 11 machen. Ja. Ja, ich glaube, weil das schließt sich an deine Frage an. Herr Carsten, es ist nämlich dieses Kapitel, von dem ich sprach, es ist überschrieben mit nah an der Sonne gebaut. Und da versuche ich die vorhin gestellte Frage zumindest im Ansatz mal zu beantworten. Und ich glaube, ein Stück weit gibt sie vielleicht noch ergänzend Antwort auf das, was ich gerade vorhin versucht habe zu stottern. Was gibt dir Kraft? Wie schaffst du das bloß? Ich habe den Überblick verloren, wie oft mir diese oder ähnliche Fragen schon gestellt worden sind. Aber es ist schwer bis unmöglich, von Kraft zu sprechen, wenn man sich selbst gar nicht sonderlich kräftig fühlt. Ich verstehe jedoch, warum die Leute die Antwort interessiert, also versuche ich es mal wieder. Früher war ich es gewohnt, meine Woche mit mindestens 12 sportlichen Trainingseinheiten vollzupacken. Dazu kamen diverse Wettkämpfe im In- und Ausland. Als mir mit ca. 13 Jahren meine Eltern aus finanziellen Gründen verwehrten, zum Snowboarden zu gehen, beschloss ich fortan, eigenes Geld zu verdienen, um nie wieder Lebensqualität in Form von schönen Aktivitäten mit Freunden zu verpassen. Daher begann ich neben dem Training, dem Feiern und Gemeindeaktivitäten zu arbeiten. Wenn dann noch Zeit blieb, ging ich in die Schule. Daher stellt sich mir heute meist gar nicht die Frage, woher nehme ich die Kraft, sondern eher, wohin mit meiner jetzt überschüssigen Kraft. Kraft im Sinne von Energie habe ich meist mehr als genug. Eher habe ich Schwierigkeiten, diese zu kanalisieren. Sicher ist ein großer Anteil dieses inneren Antriebs in vielen Jahren Turntraining entstanden, das von Disziplin und Ehrgeiz geprägt war. Den sogenannten Drill, später bei der Bundeswehr, empfand ich als ziemlich lasch im Vergleich zum Turntraining und erst recht zur Erziehung meiner Mutter. Etwas anderes ist die innere Kraft, auch weniger schöne Dinge auszuhalten und nicht daran zu verzweifeln. Woher diese kommt, ist wohl von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Niki Lauda zum Beispiel hat mir einmal erzählt, dass er seit seinem Unfall, bei dem er fast komplett verbrannte, viel von seiner Kraft aus der Wut zieht, die er immer noch auf Gott hat. Das fand ich spannend, weil es so ganz anders ist als bei mir. Auch Hujan, den ich in der Reha-Klinik im Schweizer Nordwil kennenlernte, ließ sich von seiner Wut antreiben. Er war beim Kirschenpflücken vom Baum gefallen und ist seitdem gelähmt. In seiner Heimatstadt Teheran hätte er als Paraplegiker große Schwierigkeiten gehabt. Deshalb schrieb ich in dem Buch Zwei Leben, dass er dringend eine nette Schweizerin sucht, die er heiraten kann. Tatsächlich hat er eine gefunden und heute leben sie gemeinsam in der Nähe von Winterthur. In Nottwil sagte Hujan einmal, Samuel brauche Benzin. Wozu denn, fragte ich ihn. Für Kirschebaum. Wie jetzt? Willst du den Kirschbaum anzünden oder was? Nein, nur draufschütten. Dann stirbt Kirschebaum ganz langsam. Blättern wir mal eins weiter. Was mir wohl am meisten hilft, ist die Aussicht auf mehr. Wenn ich denken würde, dass mein Leben in der Wiege beginnt und im Sarg endet und ich mich damit zwangsläufig selbst in den Mittelpunkt setze, wäre dieses Leben ganz schön wenig dimensional. Da ich aber überzeugt davon bin, dass dieses Leben nicht alles ist, muss ich nicht krampfhaft versuchen, es möglichst vollzupacken oder zu verlängern. Und es hängt auch nicht mehr so viel davon ab, immer und überall die optimalste, ökonomischste und erfolgversprechendste Entscheidung zu treffen. Wenn man konsequent davon ausgeht, dass das Beste erst noch kommt, relativiert sich nicht nur vieles Unschöne, sondern die gesamte Perspektive auf das Leben verändert sich. Das klingt vielleicht im ersten Moment etwas kompliziert, führt aber im Grunde nur dazu, dass man sich öfter mal sagt, na und, statt endlos über eine suboptimale Angelegenheit verärgert zu sein. Stattdessen verschiebe ich meine Perspektive lieber auf die schönen Dinge im Leben. Dazu versuche ich, zum Beispiel regelmäßig eine Art Dankbarkeitsliste zu erstellen. Ich zähle mir ein bisschen selbstmanipulativ Dinge auf, für die ich dankbar bin. Sei es die Schönheit der Schöpfung oder die Entdeckung der Mikrowellen, die so schnell ein Kirschkernkissen aufheizen können, das dann meinen Nacken wärmt. Oder meine Wohnung, warme Socken, Saunas, Vogelgezwitscher am Morgen, Chris, Jonathan, Sepp, Alex, Sarah, Facebook, Touch-Displays, Mama, Papa, mein Bruder, meine Schwestern und ihre hoffentlich guten Jungs, Cousinen, Cousins, Oma und Opa, Onkel und Tanten, Bavaria, Ufa, Christoph, Physiotherapie, Simon, Isa, Sonnenaufgang, Sarah, Fahrtwind, Manuel, Pfefferminztee, Kunsttouren, Maike, Heinz Erhard, Kinder, mein Auto, David, eine besondere Mail, meine Trainingsgeräte, Sulzbach, Jan, Uli, Robert, Gaffertape, Bennyboy, Markus, Badewann, Gottwin, Carlos, Spülmaschinen, Hafts, Mündigkeit, Müdigkeit, kurze nette Briefe, meine Stimme, Tiefensensibilität, schöne Träume, eine Festanstellung, Gottesdienst, Assistenten, Schwimmbad, Maya, Bildung, Foto, Sky, Play, Checkout, Sarah, Bananensplit, Sprühflaschen, keine Rechnung im Briefkasten. Und wenn ich erstmal damit anfange, bin ich jedes Mal neu überrascht, wie viele Dinge es tatsächlich gibt, für die ich dankbar bin. Bis dahin mal. Danke. Mhm. Wie lange hast du gemeint, Carsten, soll ich jetzt was lesen? Viertelstunde. Nee, ich wollte jetzt auch mich nur anpassen aufgrund der Verzögerung, weil die so lange gespielt haben da. Nee. Nur, dass alle auch rechtzeitig zum Tatort zu Hause sind. Das kriegen wir hin. Viertelstunde insgesamt, oder was? Und wie lang ging das jetzt? Das sind von 5 Minuten. Okay, dann lese ich das einfach noch dreimal. Und dann müssen wir es haben.
Jetzt werden wir tatsächlich bei dir. Da waren wir eben schon mal.
Mhm. Glück, ich weiß nicht, interessiert das jemand? Glück interessiert eigentlich keinen, ne? Wir machen doch einfach tatsächlich Wunsch. Das war jetzt Kraft. Dann geht es um normales Leben, habe ich hier. Dann um Werte. Das interessiert auch keinen eigentlich. Was haben wir hier? Was noch geht? Keine Termine. Euthanasie. Uff. Das passt vielleicht nicht so. Nützlichkeit. Und in meinem Programm, ich glaube, das kommt schon von dir, lese ich dann am Schluss auch nochmal was. Ist das richtig? Ah ja, nur dass ich das ökonomisch mache. Okay, dann würde ich mal zurückspringen und was lesen, was ich gerade übersprungen habe, weil so ein negatives Raunen durch den Saal ging, als ich was über meine Mutter sagte. Und das gefällt mir natürlich nicht. Das wird auch oft missverstanden, diese Stelle mit meiner Mutter. Auch sie mag nicht, wenn ich das vorlese, aber sie versteht das auch nicht. Weil eigentlich steht sie in diesem Was gibt dir Kraft Kapitel als Quintessenz, nämlich als Antwort meine Mutter, die mich tatsächlich sehr geprägt hat. Und jetzt lese ich mal noch eine Stelle vor, die ich jetzt übersprungen habe, wo sie nochmal drin vorkommt. Ich hoffe oder ich glaube, da kommt sie etwas besser weg. Der Zwischenübertitel ist Stell dich nicht so an. Und außerdem erklärt das auch nochmal die Überschrift des Kapitels. Nur ein ganz kleiner Absatz. Ich habe sicher eine ziemlich robuste, positive Grundpersönlichkeit. Gerne antworte ich auf Fragen wie, wieso strahlst du eigentlich ständig so mit, naja, weißt du, ich bin vielleicht nah an der Sonne gebaut. Das ist mir einerseits in die Wiege gelegt und andererseits durch Erziehung auferlegt worden. Ein typisches Beispiel dafür. Wir fuhren zu meiner Oma. Ich muss so um die 7, 8 Jahre alt gewesen sein. Meine Mutter saß am Steuer, ich auf dem Beifahrersitz. Eine meiner kleinen Schwestern, ich weiß nicht mehr genau welche, saß im Kindersitz auf der Rückbank und trat von hinten gegen meinen Sitz. Immer wieder. Penetrant die ganze 4-stündige Fahrt lang. Nachdem ich mich vergebens bei ihr beschwert hatte, wandte ich mich an meine Mutter. Die hört nicht auf damit, das nervt mich. Ihre Antwort war: Stell dich nicht so an, das ist ein Kind und sowas machen Kinder halt. Diesen oft gehörten Satz fand ich damals nicht schön. Aber heute hilft es mir oft, wenn ich mir selbst sage, stell dich nicht so an. Ich belasse es mal dabei, weil ich auch feststelle, dass sie vielleicht doch nicht so gut wegkommt.
Also das Glück war...
Das Glück hätte dich noch interessiert. Ich dachte jetzt, weil ich an sie denke, sie hat sich mal ein Kapitel von mir gewünscht, was ich hier nicht auf der Liste habe. Aber es kommt ungefähr, mach mal 118 und dann blättern wir weiter. Wenn wir noch, waren das jetzt, das waren jetzt keine 5 Minuten, ne? Das ist für mich, muss ich dazu geben, ungewohntes Format, so Q und A und Samt und Seide und 15 Minuten lesen und wieder quatschen, finde ich ja locker, aber bin ich nicht so gewohnt. Genau, sie hat sich nämlich mal von mir ein Kapitel gewünscht, was ich sonst nie vorlese, weil ich da nicht in so gutes Licht gerückt werde und nicht so gut bei wegkomme. So im Gegenteil, sie meint, ich sollte das mal lesen, weil da sehen die Leute mal, was für ein Idiot ich bin. Das ist eingebettet in das Überkapitel Das geht nicht. Davon lese ich jetzt nichts vor, sondern beschreibe das kurz. Da geht es einfach um so Pseudo-Heldengeschichten mit Dingen, die, wo Leute mir gesagt haben, das geht nicht. Wie, was haben wir hier? Wie ein Trainingsgerät der NASA, das, wo die Ärzte meinten, das kann ich nicht benutzen, was dann eben doch ging. Oder Autofahren oder Paragliden oder andere Sachen, die, oder Quadfahren in der Wüste, die ich dann doch, oder eine Safari durch die Wüste, die dann eben doch gingen, gerade weil Leute gesagt haben, das geht nicht, musste ich das ausprobieren. Aber das habe ich auch, ist auch wurscht, kannst du liegen lassen, ist, wir sind eh fern jedweden Konzepts. Genau, wir blättern mal weiter. Da kommt irgendwann das Autofahren, Wohnmobil, ja, Gleitschirmfliegen, ah da, da unten, genau. Genau, ein Kapitel, wo es vielleicht mal, ist auch überschrieben mit übertrieben. Übertrieben war. Wie das nun mal so ist mit Grenzen, muss man auch mal darüber hinausloten. Ich war mit meinem Bruder in Hannover auf dem Schützenfest. Kennt man das hier in Hessen?
Ja. Ja?
Sagt man das auch? Okay, gut. Also so ein Festtag mit so Fahrgeschäften und Zuckerwatte und Schnickschnack. Schützenfest, und wir steuerten das wüsteste und höchste Fahrgeschäft an, das es gab. Als ich sah, wie sich das Gefährt in alle Richtungen überschlug, wurde mir doch etwas mulmig. Wenn meine schlapprigen Beine auf die Weise herumgeschleudert werden, reißt mir noch das Kreuzband. Und ohne Körperspannung rutsche ich am Ende noch aus dem Sicherungsbügel. Wie Mama es uns eingetrichtert hatte, sagte Jonathan wohl eher reflexhaft, stell dich nicht so an, das geht schon. Na gut, erwiderte ich, dann hol die Tickets. Damit hatte er wiederum nicht gerechnet, doch nun konnte er nicht mehr zurück, zumal er um meine, das geht nicht, Allergie weiß. Wie zwei Teenies waren wir beide zu cool, um unsere Bedenken einzugestehen. Um keine unnötigen Fragen aufzuwerfen, packte mich mein Bruder in einem günstigen Moment und schleppte mich in die Gondel. Mit seiner Jacke band er mir die Füße zusammen, damit sie nicht allzu wild herumgeschleudert werden konnten, und mit dem Schal fesselte er meine Hände an den Sicherungsbügel. Außerdem wollte er mich noch festhalten. Schon ging es los. Die Gondel schraubte sich immer höher und begann sich zu überschlagen. Jonathan drückte seinen Fuß auf meine Füße, um sie zu fixieren, und hielt mit seiner Hand meine Hände fest. Aber die Zentrifugalkräfte waren so groß, dass sich erst meine Füße lösten und dann auch noch die Hände. Ich wurde herumgeschleudert, mein Kopf trudelte hin und her. Ich sah zu Jonathan hinüber, doch der hatte mit sich selbst zu kämpfen. Verzweifelt versuchte ich zu spüren, ob mein Körper von dem Bügel gehalten wurde oder nicht. Ich konnte sehen, dass meine Hüften immer weiter rausrutschten. Eigentlich wäre das ein schöner Tod, dachte ich. Ein würdevoller, spektakulärer Abgang. Ich sehe förmlich vor mir, wie ich im Zenit der Rotation abgeschossen und im hohen Bogen durch die Luft geschleudert werde, bis ich nur noch ein winziger Punkt am Himmel bin. Dann sause ich wieder auf die Erde zu und zerschelle schließlich irgendwo auf dem Asphalt. Nicht im Bett sterben, sondern in meinen Stiefeln wie ein Cowboy. Doch dann sah ich die Wohnmobile der Jahrmarktbetreiber am Rand des Platzes stehen. Was, wenn ich in ein Wohnmobil krachen und den Sturz überleben würde, nur noch kaputter als vorher? Diese Aussicht fand ich dann doch nicht mehr so schön. Endlich ließ das Rotieren der Gondel nach, das Fahrgeschäft senkte sich Richtung Boden ab und ich lebte noch. Man muss vielleicht nicht alles machen, nur weil man es kann. Trotzdem will ich weiterhin weniger auf das schauen, was nicht mehr geht, sondern lieber auf das, was geht. Danke. Nun gut. Noch ein letztes, kurzes. Carsten sagt noch ein letztes. Dann machen wir Seite 71. Der Mann, der hier immer rumschwirrt, macht Videos oder was?
Mhm. Mhm. Auf der Leinwand aufzusehen.
Ach du Schreck. Wirklich?
Sieht aber gut aus.
Aha. Dann willst du mal hier das Jackett richten. Das sieht nämlich kacke aus. Diese Falte. Ich komme so frisch zerknirscht aus dem Auto. An der Stelle danke an Victoria. Bist du noch da? Die aus 25 Minuten Fahrt 20 gemacht hat. Das war super. Nutzlos oder wertvoll? Gibt man bei Duden Online Nützlichkeit ein, erscheint absurderweise als einziges Synonym der Begriff Wert. Ich glaube leider, dass dieser Vergleich in unserer Gesellschaft stark verankert ist. Man ist nur etwas wert, wenn man nützlich ist. Bei meiner letzten Kopfgrütze, die in einem Buch abgedruckt wurde, gab ich einem Kapitel den Zwischentitel »Die Schönheit der Nützlichkeit«. Heute, 3 Jahre später, stelle ich fest, dass ich zumindest in diesem Punkt noch meiner Meinung bin. Es tut gut, nützlich zu sein. Ich beschäftige zwei Festangestellte, 2 Teilzeitkräfte, 2 Aushilfen, Rollstuhltechniker, Physiotherapeuten, Logopäden und noch einige mehr und stelle damit einen nicht unerheblichen Wirtschaftsfaktor dar. In dieser Hinsicht wäre mein Ableben ein Verlust für das Bruttosozialprodukt. Weitergedacht scheint mein Zustand also einen Mehrwert zu generieren. Meine Behinderung macht mich nützlicher, nur mir selbst nützt sie nichts. Gerade deshalb frage ich mich oft, wozu bin ich, abgesehen von kapitalistischen Faktoren, überhaupt noch nütze? Früher wäre ich in der Lage gewesen, behaupte ich, mit einer Machete bewaffnet in den Dschungel zu gehen und damit nicht nur zu überleben, sondern mir sogar, wie es einst Luther in seiner Bibelübersetzung formulierte, die Erde untertan zu machen. Über die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und alles Getier, das werden Kriech zu herrschen. Wenn ich dann noch einem Weibchen begegnet wäre, hätten wir fruchtbar sein und uns zahlreich vermehren und neue Kulturen bilden können. Würde man mich jetzt über einem Dschungel abwerfen, würde ich höchstens den Nährboden für Schimmelpilzkulturen bilden. Irgendwann in der Reha-Klinik fuhr man mich zum ersten Mal vor den Spiegel. Bei dem Anblick, der sich mir bot, musste ich beinahe kotzen. Das war einfach nicht ich. Nur aufeinander gestapelte Knochen, umgeben von leblosem Fleisch. Kaum zu ertragen. Die Tatsache, dass ich diesen Körper dort im Spiegel zwar sah, aber nicht spürte, verstärkte noch das surreale Gefühl, dass er nicht zu mir gehörte. An diesem Tag zerbrach so einiges von meinem Selbstbewusstsein. Ich musste zwangsläufig hinterfragen, worauf sich dieses Selbstbewusstsein gründete und inwiefern es sich von meinem Selbstwertgefühl unterschied. In diesem Zustand waren Leistungsfähigkeit, athletisches Aussehen oder physisches Können keine Faktoren mehr. Ein bisschen weiter blättern. Wenn ich morgen meinen Beruf, ist bewusst da drin, gewesen. Wenn ich morgen meinen Beruf, aus welchen Gründen auch immer, danke dir, nicht mehr ausüben könnte, wäre das zwar schade, ich würde aber nicht daran verzweifeln oder mich wertlos fühlen, weil ich zum Glück schon in meiner Kindheit vermittelt bekam, dass mein Wert nicht von meiner Nützlichkeit, Verwertbarkeit oder Leistung abhängt. Dafür sorgte vor allem auch mein Vater, dem es sehr wichtig war, dass meine Geschwister und ich ein gesundes, gutes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entwickeln. Immer wieder sagte er uns, auch einfach so aus dem Nichts heraus, 1+, selbst mitten in Streitgesprächen. Als ich einmal vollkommen geschockt, da nur Einsen und Zweien gewohnt, mit meiner ersten schlechten Note nach Hause kam, ich glaube einer 5 in Englisch, hallo. Wie heißt er oder sie?
Lilia.
Wie?
Lilia.
Lilia. Das ist ein schöner Name. Und wie alt? Anderthalb Monate oder Jahre? Okay. Ach so. Okay. Willkommen. Danke für den Kommentar. Lilia, hast du aufgepasst? Tatsächlich. Ich hoffe, sie hat nicht auch schon eine 5 in Englisch gehabt. Also, nur 1 und 2 gewohnt. Mit meiner ersten schlechten Note nach Hause kam, ich glaube einer 5 in Englisch, schenkte er, mein Papa, mir eines der teuersten und modernsten Jojos, die gerade auf dem Markt waren. Damit unterstrich er wieder mal, dass ich für ihn 1+ bin, und zwar als sein Sohn Samuel, unabhängig von meinen Leistungen in der Englischarbeit. Mein Vater ist natürlich menschlich und hat auch irgendwo Fehler. Aber dieser Zug an ihm, bemüht mich als sein Kind wirklich bedingungslos zu lieben, der ist im Grunde übermenschlich, also göttlich. So stelle ich mir Gott vor. Er liebt mich, weil ich bin. Mehr muss ich dazu nicht leisten oder tun. Die allermeisten Leute scheinen nach dem Prinzip zu leben, tun, haben, sein. Das heißt, sie tun etwas. Arbeiten, studieren, erreichen, errichten, erschaffen, erreichen, verdienen und so weiter. Daraufhin haben sie etwas. Geld, einen Abschluss, einen Doktortitel, Einfluss, Erfolg, wohlgeratene Kinder, größere Brüste, ein Haus und so weiter. Dann erst sind sie etwas. Sie sind wer, weil sie etwas getan und erreicht haben. An ihren Errungenschaften messen sie ihren Wert. Ein Prinzip, mit dem man gut und gerne 102 Jahre lang leben und vielleicht auch glücklich werden kann. Was aber, wenn das Haus abbrennt, ein anderer den Job bekommt oder der Zahn der Zeit an der schönen Optik nagt? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich glücklicher bin, wenn ich das umdrehe. Sein, haben, tun. Wir sind schon wertvoll, einfach weil wir sind. Dadurch haben wir etwas, einen Wert. Und aus dem heraus können wir etwas tun. Wenn dann das Tun, aus welchen Gründen auch immer, wegfällt, sind wir am Schluss immer noch wer. Vielleicht heißt es deshalb im Englischen auch Human Being und nicht Human Doing. Danke.
Vielen Dank für die vielen, vielen Fragen, die ihr gestellt habt. Wir werden nicht alle stellen können, aber ein paar sind auch thematisch ähnlich. Und wie gesagt, Q&A, Question and Answer. Die Fragen dürfen nicht länger als eine Minute sein, dafür sorgen Petra und ich. Und die Antworten probieren wir unter einer Minute zu halten, sonst wirst du ausgegongt. Wenn aber eine Frage so intensiv ist, dass du sagst, du möchtest gerne die wirklich ausführlicher beantworten, dann hast du auch dafür die Zeit, den Joker sozusagen.
Ach, du meinst das ernst? Ich dachte, das wäre ein Witz von mir gewesen.
Nein, da muss jeder durch. Wenn ich hier predige, muss ich da auch durch und Kollegen und...
Eine Minute?
Ja. Das ist ja, die Zeit nehmen wir.
Hätte ich das vorher gewusst.
Hier schreibt jemand...
Achso, ihr nehmt die Zeit, dann muss ich nicht.
Hier schreibt jemand, wie gehst du mit der Popularität um, die du heute hast? In deinem ersten Buch hast du geschrieben, sie ist Segen, aber auch Fluch. Was Persönliches noch von mir, ich habe bei einer Amazon-Feedback-Rezension gelesen, da hat dich einer wirklich beschimpft. Jetzt macht er noch aus seinem Leid Geld und was ist mit mir, der auch im Rollstuhl sitzt. Also es war wirklich heftig. Wie gehst du damit um, Segen oder Fluch?
Zählt die Überlegungszeit auch mit in die Antwortzeit?
Nein, sobald du anfängst mit der Antwort, die zählt. Also das zählt jetzt nicht.
Ach, das ist ja super.
Ich merke, wir müssen das mal ganz genau definieren. Lebt man nicht mal unter Druck? So kenne ich dich gar nicht.
Nö, ich bin super entspannt.
Okay, dann ist gut. Ich auch.
Ich habe Zeit. Ich habe heute nichts mehr vor. Die Überlegungszeit. Ich will wirklich, ja, den Tatort. Ich denke, 4,5 Stunden kann das hier ruhig gehen, meiner Meinung nach. Je nachdem, wie lange ich überlege. Nee, ich überlege tatsächlich, ich habe versucht, diese Antwort auf den Punkt zu bringen, und zwar in der Textstelle. Auch tatsächlich, ich überlege, die geht lediglich eine halbe Seite und ich weiß nicht, ob das in einer Minute schaffbar wäre.
Buch 1, Buch 2?
Buch 1, zeig mal meinen Spickzettel. Nee, Entschuldigung, ich meinte mit 1 das, was oben liegt, das Blaue. Zeige mal, aber vielleicht 181. Oder ist das jetzt billig?
Sitze? Kluge Antworten sind nie billig.
Wer hat die Frage gestellt? Es tut mir leid. Ah, wobei, mir fällt noch was dazu ein. weil da ist so eine Beschimpfung mit dabei. Also
Da ist eine Beschimpfung mit dabei?
Ja.
Okay.
Also man muss vielleicht einordnen und relativieren und sagen, ich bekomme sehr viele Zuschriften und Nachrichten und die sind überwiegend nett. Aber es gibt die auch von dir erwähnten kritischen, nenne ich es mal, vorsichtig, die aber auch ihre Berechtigung haben, ist auch nur eine halbe Seite. Schau mal, wenn du hast ja auch ein Mikro, Carsten, ich drehe jetzt schon den Spieß mal um, diesen ersten Teil, der kursiv gedruckt ist, nee, da oben, genau, Mail vom Januar. Okay. Hallo, genau.
Mail vom 2. Januar 2015. Hallo Koch, mir geht immer mehr der Hut hoch, was man für ein Theater um Ihre Person macht. Jemand, der so dämlich ist wie Sie, kleingeschrieben, und einen Unfall derart provoziert, der hat es nicht anders verdient. Ich habe nicht den Funken von Mitleid, geschweige denn Verständnis für Ihre Lage, die haben Sie absolut verdient. Ihnen wird jetzt alles in den Arsch geschoben und jeder kriecht da hinein, das kann ich nicht nachvollziehen. Meine Frau ist unschuldig schwer verletzt worden und hat jetzt Pflegestufe 2 mit viel Theater. Sie kann nichts dafür. Und niemand ist da, der einem hilft. Wir leben am Existenzminimum und müssen um alles betteln. Aber Mr. Koch, der den Unfall mit absoluter Dummheit selber verursacht hat, dem wird alles in den Arsch geschoben. Tolle Welt. Aber eins ist gerecht. So zu leben wie Sie ist die größte Strafe. Ich gehe nicht davon aus, dass Herr Koch das jemals liest, aber das musste raus. Nur zur Info, wir wohnen 20 Kilometer von ihm weg.
49 Sekunden. Ich gucke mal, ob ich meins in einer Minute schaffe. Ich denke, also ich hätte jetzt gesagt, das hätte noch nicht zur Antwort gezählt. Okay. Ausnahmsweise nahm ich mir bei diesem versteckten Hilferuf die Zeit, selbst zu antworten. Ich denke, das wird dann die Frage beantworten, wie ich mit der Öffentlichkeit oder mit sowas manchmal versuche umzugehen. Heute Runde. Ach, ihr stoppt ja eh, ne?
Genau.
Ich bin selber gespannt, wie viel ich so für so eine Seite brauche.
Hier stoppt keiner mehr.
Achso, gut, gut. Sehr geehrter RXY, danke für Ihre, wie ich vermute, emotionale und damit offene Neujahrsnachricht. In einigen Punkten kann ich mich Ihnen anschließen. Was für ein Theater um meine Person gemacht wird, kann ich absolut nicht verstehen. Und ich bin selbst oftmals genervt darüber, vor allem über das manchmal verschobene oder gar falsche Bild mit teilweise erfundenen Inhalten, das von mir in der Öffentlichkeit suggeriert wird. Danke auch, dass Sie kein Mitleid haben. Das bringt nämlich niemandem etwas. Auch damit, dass es für mich persönlich die größte Strafe ist, so zu leben, wie ich es tue, stimme ich überein. Dennoch versuche ich, die angesprochene Öffentlichkeit, so gut es geht, produktiv zu nutzen. Auch wenn ich jegliche Homoerotik bezogen auf meine Person verschmähe, gestehe ich ein, dass Dinge in den Arsch geschoben zu bekommen gut sein kann. Nur mit zum Beispiel Bucheinnahmen ist es möglich, mich und meine Familie zumindest im Moment über dem von Ihnen angesprochenen Existenzminimum zu halten. Der Chefarzt der Klinik, in der ich rehabilitiert wurde, sagte einmal, es gibt keine vernünftigen Unfälle. Darf ich mir die Frage erlauben, was Ihrer Frau zugestoßen ist und wie lange das zurückliegt? Da Sie betonen, dass wir nur 20 Kilometer voneinander entfernt wohnen, könnte es ja sein, dass wir ähnliche Dienstleistungen oder gar Pflegedienste empfangen. Eventuell könnte ein Austausch konstruktive Folgen haben. In jedem Fall wünsche ich Ihnen und vor allem Ihrer Frau von Herzen Durchhalte und Durchsetzungsvermögen sowie viel Kraft, Gottes Segen und trotz allem auch den ein oder anderen schönen Moment. Würde mich freuen, von Ihnen zu hören, Ihre Arschstopfgans Samuel Koch. Bis dann. Danke.
Kam okay. Noch eine Antwort?
Ja, kam noch eine Antwort.
Okay. Und wieder aber ihr Antwort. Seid jetzt nicht gute Freunde geworden. Manchmal
wir sind nicht beste Freunde, aber wir sind miteinander im Reinen, sonst hätte ich das nicht guten Gewissens abdrucken können.
Okay.
Das war 1:30, tut mir leid.
Kein Problem.
Das mache ich gleich 30 Sekunden kürzer.
Petra.
Ja, hier liegen bei mir ganz viele Fragen, die aber im Wesentlichen alle in eine Richtung gehen, stellvertretend. Wieso hast du den Glauben nicht verloren?
Keine Ahnung.
Und was hat der Glaube heute für dich für eine Bedeutung? Zweifelst du oft? Das sind zwei Fragen.
Das steht aber nicht.
Das steht da nicht, das habe ich ausformuliert.
Ja, das kann, keine Ahnung, kann ich ein bisschen hört dann will mich auch nicht so drücken. Aber tatsächlich ist mir das selber manchmal ein Rätsel. Kann man auch nicht so gut erklären. Hat was mit auch Gefühlen zu tun und Emotionen. Und die sind auch oft schwer plastisch zu greifen oder zu erörtern. Was war der zweite Teil deiner ergänzten Frage? Dein Glauben?
Was er für dich bedeutet und ob du oft zweifelst.
Ja, für mich ist er gerade so in der, diese Minute stresst mich, gerade so in der akute, in der Akutphase, in der so bei mir ziemlich alles kaputt war, was ich mir mal so vorgestellt hatte, tatsächlich zu einer lebenserhaltenden Maßnahme geworden. Also eine ziemlich hohe Bedeutung. Und natürlich habe ich mir gerade, weil ich dieses gesamte sportliche Projekt, bei dem ich gescheitert bin, unter eine höhere Führung, wenn man die in diesem Kreis vielleicht diese Terminologie versteht, gestellt hatte, war ich erst recht ernüchtert und enttäuscht und habe natürlich gezweifelt und gehadert.
Hier geht es in die gleiche Richtung. Du hast es jetzt schon angedeutet.
Ihr habt echt auch noch einen Gong. Ihr seid ja lustig.
Und der Gong ist ganz zart. Ich werde immer brutalst rausgenockt.
Okay, okay. Das ist aber witzig.
Hier geht es auch nochmal in diese Richtung. Deine Meinung dazu einfach. Deine Antwort. Warum schickt Gott Unfall und Krankheit?
Ach du Schreck. Das kann man doch nicht in einer Minute. Das war jetzt, die TODC-Frage stellen sich doch Theologen seit Jahrtausenden und tun sich schwer, sie zu beantworten. Ich denke noch, das war noch nicht meine Antwort. Ach ja, ich habe gerade ein Theaterstück, wo ich eine Rolle spiele, Molière, das Menschenfeind. Da sagt der Protagonist, oder ich sage da, stellen Sie sich einmal vor, alle Menschen wären gut. Die Gegenfrage zur Frage. Ist auch bescheuert. Naja, ich finde, diese schlechte Welt, sage ich jetzt mal so, auch wenn wir hier in Deutschland ziemlich privilegiert sind, theoretisch trotzdem eins der depressivsten und suizidgefährdetsten Länder. Komisch. Was wollte ich sagen? Ist es ein ganz gutes Beispiel, gerade was in Afrin abgeht oder sonst in vielen Ländern oder manchmal haben wir auch den Krieg in der Nachbarschaft, ein gutes Beispiel, wie eine Welt ohne Gott aussieht. Und da kann man sich nur freuen auf eine Welt oder ein Leben mit ihm. Aber ich glaube, ich komme ganz am Schluss, habe ich mir schon eine Schlussstelle ausgesucht. Da habe ich dann mehr Zeit, wenn ich lese, um das hoffentlich in Gänze etwas ausführlicher beantworten zu können.
Aber ich finde, deine Antwort und auch deine zögerliche Antwort zeigt genau das. Es gibt nicht die Antwort auf diese Frage, sondern man stochert, man zweifelt, selbst wir, die wir Theologie studiert haben, jahrelang, ja, es gibt nicht die einfache Antwort. Von daher bin ich gespannt, wie du das nachher noch abrundest mit deiner Lesung.
Ich versuche es zumindest.
Du hast vorhin von Familie und Freunden gesprochen, die dich stützen und die dir Unterstützung sind. Hier eine Frage dazu. Hilfe anzunehmen fällt oft schwer. Wie gehst du damit um?
Na, ich habe erstmal ich mache mir das selber, das ist besser. Eins, zwei, drei. Keine Wahl oder kann es mir nicht aussuchen, bin zwangsläufig auf Hilfe angewiesen. Mir hat auf jeden Fall geholfen, zu erkennen, also erstmal auch zu akzeptieren, dass ich das jetzt brauche und bin es ja vom Turnsport gewohnt gewesen, ohne Hilfestellung bekommt man manche Teile, schwere akrobatische Teile nicht hin. Da muss man sich hinarbeiten und das rast ja. Und mir hat die Erkenntnis der Abhängigkeit und die Erkenntnis, dass wir eigentlich alle irgendwie irgendwo abhängig sind, sei es der Arbeitgeber, sei es das Wetter, sei es das Fernsehprogramm, sei es unser Umfeld, die Familie, was auch immer. Spätestens die spezifische DNA eines jeden macht einen abhängig. Und diese Erkenntnis der Abhängigkeit hat mir oder der Unfreiheit geholfen, mich darin, mich frei zu bewegen. Ähnlich, okay.
Mir hat im Vorfeld jemand eine Frage gestellt, also ich schließe sie mal vor, ist ein bisschen länger. Mich würde interessieren, wie Samuel damit umgeht, wenn andere ihn nicht verstehen, dass er jetzt nicht so funktioniert, wie alle das denken. Zum Beispiel, wenn alles runterfällt oder man schwankt und wackelt. und wie er damit zurechtkommt, wenn man an den einfachsten motorischen Fähigkeiten scheitert und es nicht klappt, man verzweifelt ist, wenn das heute, was sonst oft funktioniert, nicht funktioniert und wie man da gelassen wird.
Das hat im Vorfeld jemand geschrieben, oder?
Also diese Verständnislosigkeit, wenn man...
Wie man da gelassen wird.
Ja.
Ja, wird man nicht unbedingt. Also mal mehr, in meinem Fall ist es mal mehr, mal weniger natürlich, wurde ich zu Geduld gezwungen oder schöneres, älteres biblisches Wort, zur Langmut. Und ich glaube, ich beherrsche es manchmal ganz gut. Einfach, also ich war halt, hatte so einen Halofixateur, der in meinem Kopf eingeschraubt war, um den oberen Halswirbel, der dreimal gebrochen war, zu entlasten und ihn konservativ zusammenheilen zu lassen. Und so lag ich da 3 Monate lang nur auf dem Rücken und der Kopf war da so eingespannt und hatte überhaupt nichts zu tun. Lauter lustige Kinder. Und da, guck mal, hier ist die Hand eingeklemmt an deinem lustigen Stuhl. Danke dir. Und da lernt man das natürlich, aber gerade hatte ich wieder auch eine Autofahrt. Ich habe mir gerade das Bein gebrochen, 2-mal, deswegen liegt das so doof hoch und habe auch eine doofe Fleischwunde von so einem Autounfall. Da mir hinzugezogen, der Arzt sagt eigentlich, ich darf alles außer sitzen und stehen. Da kriege ich tatsächlich dann schon mal die Krise und dann ist auch mit der scheinbar so trainierten Geduld in der Reha-Klinik auch mal zu Ende und ich bin dann auch genervt und kann mir dann einreden, so gut ich will, du musst jetzt geduldig sein und kannst es nicht ändern und dir geht es ja eigentlich gut und du lebst im Sozialstaat und kriegst zu essen, wenn du rufst und dann kotzt mich dann selber an. Ja, habe ich leider keine allzu befriedigende Antwort, leider. Danke.
Du hast vorhin von Human Being versus Human Doing gesprochen. Hier fragt jemand, wie können die Doing-Süchtigen, wie wir alle vielleicht sind, lernen, aus dem Sein zu leben?
Schwierig. Also, weil ich würde mich ja, auch wenn ich das so niedergeschrieben habe, in der Theorie nicht ausklammern aus dieser Leistungsgesellschaft. Ich habe gestern Abend eine Konzertlesung irgendwo im Norden bei Hannover und habe dann noch die Familie Haafst zum Teil nach Hause gefahren, nach Hüttenberg und sind wir am Geburtshaus von Pfarrer Paul Schneider. Kennt ihn jemand? Kennt ihn jemand nicht? Unbedingt den Herrn googeln. An dem seinem Geburtshaus sind wir noch vorbeigefahren und lange noch über ihn gesprochen. Ich habe ihn auch vorhin in meine Predigt eingebaut, das ginge jetzt zu weit. Und kam dann nach Hause und habe noch bis heute Morgen um 6, also wir waren um 4 ungefähr in Hüttenberg und morgen um 6 stand dann die Predigt, die ich gerade eben gehalten habe. Und jetzt bin ich hier und heute Mittag, die Zeit läuft weiter, es ist noch von vorhin. Was ich damit sagen will, ich würde mich nicht aus den Human-Doing-Süchtigen ausklammern. Ich selber merke, je mehr man sich reindrückt an Terminen, desto schneller läuft das, scheint das Leben abzulaufen. Was vielleicht nicht schlecht ist, wenn man gar nicht so heiß ist auf ein Leben in gewissen Umständen. Ja, das klingt jetzt scheiße. Entschuldigung. Aber ich denke, dass das Bewusstsein darüber, dass es nicht darauf ankommt, zu leisten und zu tun und dass mich das nicht ausmacht und das nicht meinen Wert ausmacht, dass das schon viel hilft oder mir zumindest hilft das Bewusstsein, dass ich es auch andersrum könnte. Eben nicht das, was ich vorhin gelesen habe, dass man nicht was tun muss, um einen Wert zu haben und dann zu sein, sondern eben umgekehrt, dass man auch in seinem Sein ruhen darf, einen inneren Frieden erleben darf, selig sein darf und aus dem heraus seinen Wert zu definieren, habe ich ja vorhin schon gelesen. Das hilft mir zumindest, was wie gesagt nicht heißt, dass ich mich aus dieser Leistungsgesellschaft entziehe. Ein sehr gnädiger Gonger, habe ich den Eindruck.
Du willst noch ein paar Zeilen aus deinem Buch lesen?
Kann ich machen. Muss ich nicht, wenn ich jetzt
doch, sehr gerne,
viel
sehr gerne.
Habe.
Ich freue mich darauf. Und dann geht's an die Band im Anschluss.
Samt und Seide. Ich trinke nochmal einen Schluck, sind doch 1,5 Seiten. Sind doch 18 Seiten. Deshalb muss ich... Ihr lacht. Nee, ist nicht so viel. Ich mache das lieber vorher. Hast du die Büroklammer aufgehoben? Ach, oder ich sag dir einfach, so lange weiterblättern, bis ich weiterlese. Das geht auch. Mach mal Seite, keine Ahnung, 205. Nee, stimmt, tatsächlich. Dass die Welt grausam ist, weiß ich nicht erst seit meinem Unfall. Doch das geballte Leid, mit dem ich auf der Intensivstation konfrontiert wurde, in der Menschen täglich ums Überleben kämpften oder auch nur auf ihr Ableben warteten, hat mich so einiges nochmal überdenken lassen. Zum Beispiel die berühmte Frage, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das dann alles zu? Vor einigen Wochen bat mich eine deutsche Familie um Hilfe für einen syrischen Freund, der für eine Hilfsorganisation arbeitet und dem auf dem Weg zur Uni ein Scharfschütze in den Kopf geschossen hat. Zwar überlebte Mohammed al-Musa wie durch ein Wunder, jedoch schwebt er jetzt, einige Monate später, erneut in akuter Lebensgefahr, da vor Ort niemand in der Lage war, die hochkomplexe, notwendige Operation durchzuführen und die immer noch offene Schädeldecke zu schließen. Seine deutschen Freunde hatten bereits das Geld für die Operation vorgelegt, doch Mohammed erhielt dennoch kein Visum für die Einreise nach Deutschland. Ich telefonierte mit der deutschen Botschaft, dem Auswärtigen Amt und dem Bundespräsidialamt. Jedoch sah es danach aus, als ob die Willkür verschiedener Behörden darüber zu entscheiden drohte, ob Mohammed sterben wird und Frau und Kind allein zurücklässt. Ein Einzelschicksal, dem ich zufällig persönlich begegnet bin. Nicht nur in Syrien, sondern überall auf der Welt erleiden täglich Hunderte von Menschen ähnliche Qualen. Und dazu muss man gar nicht in Krisengebiete fliegen. Beim Nachziehen der Schrauben des Halofixateurs in meinem Schädel ging es so weit, dass ich die Existenz Gottes als Ganzes hinterfragte. Ist der Glaube oder überhaupt Religion vielleicht nur ein von Menschen gemachtes, psychologisches Konstrukt, das uns irgendwie über Wasser halten soll, als Notlösung, die uns einen vermeintlichen Sinn im Leben gibt? Das erste Mal, dass ich ahnte, es gibt ihn doch, war noch am Anfang der Reha in der Schweiz. Gerade fing mir an zu dämmern, dass ich diesmal nicht glimpflich davon gekommen war. Ich würde nicht, wie nach meinen sonstigen Unfällen, auf meinen eigenen Beinen gesund und munter die Klinik verlassen. Es sah richtig übel aus und vermutlich würde es auch so bleiben. Du wirst nie wieder laufen können, nie wieder selbstständig leben. Ich hatte nichts mehr, überhaupt nichts war mir mehr wichtig und alle meine Pläne, alles, was mir auch nur irgendwie irgendwann mal vorgeschwebt hatte, lag nun in Ruinen vor mir. Trotz all der lieben Menschen, die mich umgaben, fühlte ich mich einsam und unverstanden. 3 endlose Monate lang hatte ich auf dem Rücken gelegen, mit dem Kopf eingespannt in einer Schraubstockkonstruktion. Kurz nachdem ekelhafte, demütigende Dinge mit mir gemacht worden waren, durfte ich ein paar Minuten im Rollstuhl sitzen. Man fuhr mich auf den Balkon. Schmerzen, Frustration, alle Träume für ewig zerplatzt. In diesem Moment war es die einzig logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. Wohin sonst sollte ich jetzt noch gehen? Das Loch in meinem Hals, durch das ich bis vor kurzem noch beatmet worden war, war noch nicht ganz zugewachsen, als ich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder bewusst durch Mund und Nase unklimatisierte Bergluft einatmete. Ich konnte die feuchtfrischen Luftpartikel förmlich spüren, die durch meine Atemwege strömten. Nachdem ich wochenlang nur einen Fensterausschnitt der Umgebung gesehen hatte, sah ich nun endlich, was sich außerhalb des Klinikgebäudes befand. Mein Blick fiel auf die grüne Wiese, den Semperer See, die lustigen Heidschnucken auf der Wiese mit den herrlichen, schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Alles umrahmte der blaue Himmel mit seinen vereinzelten Wolken, durch die hin und wieder die Sonne blitzte. So etwas wie ein Lächeln begann fast unwillkürlich in meinem Gesicht zu kitzeln. Ich empfand Dankbarkeit für die wirklich netten Krankenschwestern und Therapeuten. Dann dachte ich an meine Familie und die Freunde, die heute wieder auf meinem Besuchsplan standen, und plötzlich verspürte ich eine scheinbar grundlose Freude. Eine, die von innen herauskam. Über die Luft zum Atmen, die Schönheit der Schöpfung, die Menschen in meiner Umgebung und das Leben als solches. Mit einem breiten Grinsen saß ich auf dem Balkon und hab's selbst nicht verstanden. Logisch war das jedenfalls nicht. Rückwirkend würde ich diesen Moment mit dem Begriff inneren Frieden betiteln. Weiter. Weiter. Übrigens gab es für Muhammad, den Syrer mit der Kugel im Kopf, auch ein kleines Wunder, an das schon keiner mehr geglaubt hat. Nach einem Prozess genehmigte das Auswärtige Amt ihm das Visum, sodass er nun zumindest für seine Operation nach Deutschland reisen darf. Er bekommt seine Operation und darf voraussichtlich noch ein bisschen weiterleben. Und auch ich arrangiere mich zunehmend mit meiner Situation. Alles schön und gut. Trotzdem bleiben noch Fragen offen. Spätestens, wenn ich erzählt bekomme, wie ein kleines Kind missbraucht wurde, obwohl es Gott um Hilfe anflehte, ist das Argument, Gott respektiert auch den freien Willen der Täter, für mich einfach nicht mehr stark genug, um diese Form der unterlassenen Hilfeleistung zu erklären. Ich werde hier auf der Erde wohl nie auf alle Fragen eine Antwort bekommen. Doch wenn ich kann, werde ich sie Gott stellen. Und bis dahin hoffe ich darauf, er wird all ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Tränen trocknen, Schmerzen lindern, das geht auch schon jetzt. Deshalb werde ich weiter wach, neugierig und abenteuerlustig vorwärts rollen und versuchen, mit so vielen Menschen wie möglich, schon jetzt und hier, ein Stückchen Himmel auf Erden zu feiern. Vielen Dank.